Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, himmlischer Vater, hab Dank dafür, hab Dank für diesen Vormittag, hab Dank für die Sonne, für das schöne Wetter, für Gesundheit, Frieden und Freude. Danke, dass hier so viele versammelt sind und ja, du hast jeden Einzelnen im Blick. Du siehst jedes Herz und jede Zweifel, jede Sorge und ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du Licht schenkst, dass du den Weg schenkst, dass du Offenbarung schenkst und dass alle nach diesem Vormittag wirklich beschenkt also weitergehen können in den Tag und dass alle was mitnehmen und dass alle einen Schritt wagen, einen Glaubensschritt hin zu dir, dass wir immer mehr deine Größe und deine Liebe und deine Güte und Gnade spüren können. Hab Dank dafür und segne bitte diesen Tag. Amen.
Und ich segne euch, dass ihr Schatzsucher und Schatzfinder seid, dass ihr die Perlen, die Kostbarkeiten Gottes heute entdeckt. Und gleichzeitig, Jesus, bekennen wir auch, während wir die anderen segnen, wir brauchen dich, deine Offenbarung. Ohne dich sind wir nichts. Wir brauchen deine Offenbarung. Lass uns dich auf frischer Tat ertappen, anders geht's nicht. Jesus, wir hier mit leeren Händen, sowohl hier vorne als auch da sitzend, wir brauchen dich. Und danke, dass wir reiche Beute machen werden. Im demütigen Hören, im wohlwollenden Reflektieren und am Ende alles dir zur Ehre, bei den Kindern und bei uns. Amen. Ihr Lieben, ich bin total dankbar, hier zu sein. Es ist irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen. So, ich hatte vorhin so ein Déjà-vu von unserer ersten Gemeindefreizeit auf dem Sanderhof. So einige waren noch dabei vor 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Erster Advent, das war richtig schön. Auch damals habe ich mich wohl gefühlt und jetzt auch. Also schön hier zu sein. Ich habe gedacht, das Thema heute Morgen, das ist ja für viele ziemlich besetzt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Meine Vermutung ist, dass viele auch da so ein bisschen Druck erleben. Und deswegen dachte ich, fangen wir mal ein bisschen spaßig an, mit so einer kleinen Abfrage, mit einer Massenbekenntnis. Ja? Also wir machen mal Folgendes, wir machen ein kleines Spielchen, wir stehen gleich auf Befehl alle auf und ihr beantwortet meine Fragen, indem ihr euch in eine bestimmte Ecke des Raumes stellt. Ja? Hier vorne ist so, yo, das bin ich, das trifft voll auf mich zu und fällt mir leicht und so. Und da hinten ist so ein bisschen das etwas sachtere, okay? Also, meine erste Frage. Es fällt mir total leicht, mit anderen Leuten über meinen Glauben zu reden. Hier vorne, ja, ist so. Und da hinten, ist nicht so. Okay, super. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Also, ich fasse das gerade mal zusammen. Ich sag mal, ganz vorne steht keiner. Hinter der Leinwand ist keiner. Hier vorne, so im Ende des vorderen Drittels, stehen 10 Leute und da hinten 30. Aber ihr glaubt was, richtig? Entschuldigung, ein bisschen frech manchmal, ne? Aber es ist ja interessant. Wir glauben was, haben starke Überzeugungen und es fällt uns schwer. Den meisten. Okay? Nächste Frage. Olli, der Lutz sagte, die Gemeindekartei, die ist noch so frisch, die müssen ein bisschen gefüllt werden. Dafür gibt es jetzt Stoff. Die nächste Frage ist, ich habe die ausgesprochene Gabe der Evangelisation. Das ist ja jetzt interessant, oder? Also, das ist interessant, ne? Ich habe extra gebeten, die Tür zuzuschließen, damit keiner abhauen kann, aber ist doch interessant. So, und jetzt kommen so Sprüche wie, jeder Christ ein Evangelist. Na, was macht das mit dem Großteil von uns? Ja, macht irgendwas, ne? Oder, wir alle haben den Auftrag. Das ist interessant, ne? So, jetzt wisst ihr schon mal, wie die meisten sich hier im Raum fühlen. Ich bin dankbar für euch zwei. Ja, das ist ja schon mal schön. Aber es ist ja interessant, es steht auch wieder keiner bei der Leinwand. Und meine Erfahrung, ich mache diese Frage mal öfter und ich sage das jetzt mal hier, weil es steht ja jetzt keiner ganz vorne, ne? Aber wenn da jemand ganz vorne steht, habe ich immer so das Gefühl, Mensch, dein Thema ist Fremd- und Selbstwahrnehmung. Du bist mir unangenehm. Es gibt so ein paar Evangelisten, da passiert was. Und die stehen da ganz vorne und die sind so, die habe ich gern. Aber da gibt's nicht allzu viele vorne. Ich weiß nicht, wie ob ihr noch andere so kennt, aber also nicht die Masse. Okay, jetzt machen wir eine andere Frage. Es fällt mir total leicht, Menschen in unsere Gemeinde einzuladen. Ich frage mal hier vorne ins vordere Drittel. Ich kenne dich jetzt nicht. Warum fällt es dir leicht, jemanden in die Gemeinde einzuladen? Sabine, warum fällt es dir leicht? Ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, ob die hier hinten das gehört haben.
Es gibt keine Alternative.
Als die FEG Bünde, ja. Ich kenne da ein paar.
An Lebendigkeit,
ja.
An Offenheit, um das mal nochmal so.
Okay. Ich zeige jetzt auf keinen da hinten, weil ich keinen bloßstellen will, aber traut sich jemand zu sagen, warum es ihm schwer fällt? Hat wahrscheinlich nichts mit dieser Gemeinde zu tun, sonst wäre es ja nicht auf dem Wochenende. Aber warum fällt es euch schwer? Ah, weil es fremd sein könnte für Leute? Okay. Noch jemand? Warum fällt es noch jemandem schwer? Ja, die kennen das nicht, meinst du? Geografisch. Mhm. Okay. Und jetzt noch die letzte Frage. Es fällt mir total leicht, zum Geburtstag, zur Hochzeit oder sonst irgendwas einzuladen. Olli, warum fällt es dir so leicht? Du bist jetzt die ganze Bandbreite gelaufen.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten wahrscheinlich hinter mir stehen würden, aber das gehört so zum Leben dazu.
Und was ist der Unterschied zu den anderen Fragen?
Und zum Geburtstag und zur Hochzeit, da lädst du eigentlich in der Regel nur Leute ein, die sowieso mit dir im Leben irgendwo schon unterwegs sind. Ne? Also, sag mal so, zum Gottesdienst, da würde ich die Leute, die mir nahestehen, sind in der Gemeinde, beziehungsweise die hat man mehrmals eingeladen, die wollen mich. Und also zum Geburtstag lade ich selten so ganz Fremde ein, aber das würde mir auch nicht schwer fallen.
Warum nicht?
Weil Silke so gut kochen kann. Ich glaube, das, was Jürgen gesagt hat, das hat was mit der Sicherheit zu tun.
Ja.
Also so mein Geburtstag, da gebe ich so einen Rahmen vor, das ist schon eine gewisse Sicherheit.
Du weißt, was kommt, du weißt, was die erwarten. Aha, okay. Setzt euch mal wieder hin. Ich sage nochmal drei Takte dazu, wenn ihr wieder einigermaßen sitzt. Wir merken, es gibt eine ganz starke Unterschiedlichkeit. Zwischen der Veranstaltung und wie ich mich fühle und wie wohl ich mich fühle, dazu einzuladen. Gemeinde, so, sind natürlich alles Themen, die kennen wir alle. Nur ich fand es nur interessant, das zu reflektieren. Bei einigen Sachen fällt es uns schwer, weil es eine Sicherheit gibt und so weiter. So, und dann gibt es traditionell irgendwie kulturell Dinge, das ist okay. In Deutschland darf man zusammen eigenen Geburtstag einladen, ja, sich selbst feiern. In Amerika geht das gar nicht. Ja, das macht man einfach nicht. Das ist, da denkt man hoch von sich, ist hochnäsig und so, das geht nicht. Das, was wir hier erleben, ist auch kulturell geprägt, aber wir dürfen das nutzen. Ja? Also, ist doch interessant, so seine eigene Kultur. Aha, okay. Warum fällt mir es da schwer und da leicht? So. Ich stehe jetzt hier zum Thema über Jesus reden. Oft setzen wir es ja gleich über meinen Glauben reden. Heute Morgen hoffe ich, dass am Ende so rauskommt, Mensch, das ist nicht das Gleiche. Das fände ich schön, wenn ihr das so mitnehmt. Schon allein diese Unterscheidung. Weil da ein riesen Unterschied ist. Wenn ich über meinen Glauben rede, da kommen da gleich ganz große so Hindernisse. Ja? Da werden so große Trump-Mauern aufgestellt, die unüberwindbar scheinen. Ja? Weil jetzt die meisten von euch gesagt haben, es fällt ihnen schwer, Menschen einzuladen zu Gemeindesachen oder so missionarisch unterwegs zu sein, habe ich mal ein kleines Lehrvideo mitgebracht, das euch ein paar Ideen geben soll, wie ihr ein bisschen effektiver werdet. Weil wir hatten mal die Aufgabe im Studium, ist jetzt ein paar Jahre her, ein missionarisches Praktikum zu machen. Und unsere Aufgabe war es, das Zelt zu füllen für eine evangelistische Ansprache abends. Und waren richtig gut und kreativ. Ob das vielleicht auch mit dem Augenzwinkern zu sehen ist, das müsst ihr selber entscheiden. Also, war natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint, ne? Aber das sind so Herausforderungen, ne? Wenn wir nicht ganz aggressiv und so überfallen kommen wollen, dann so, na, wie wird das? Jetzt haben wir heute Morgen ein bisschen Zeit, um darüber zu reden, wie kann ich denn über meinen Glauben reden? Da habt ihr genau den richtigen, weil ich habe immer die richtigen Antworten. Nur halt ein paar Stunden zu spät. Kennt ihr das? Liegst im Bett und denkst, Mensch, der hat mir doch eine super Vorlage gegeben. Wieso habe ich nicht dies oder das oder jenes gesagt? Und dann, wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ihr so wie ich tickt und schon Experten darin seid, wie es nicht geht, es kommen dann immer wieder die gleichen Muster. Wenn man so anfängt und das Gespräch beginnt gut und dann auf einmal kommen so die typischen Themen, die so ein Gesprächskiller werden. Habt ihr so ein paar Ideen, was das sein könnte? Ja? Zum Beispiel? Ah, Marion, wir sind in einem Boot. Lieber Gott, und dieses Leid passt nicht zusammen. Und dann hängt es immer davon ab, ne, wie entweder ist die Krankheit des Kindes oder der Tod vom auf dem Reitplatz oder der Krieg oder was auch immer, Hungersnot. Ja, Leid und Gott, das passt nicht zusammen. Habt ihr noch was? Was kommt noch hoch?
Von meiner Hochzeit damals ist der Pastor zu spät gekommen.
Ja. Dabei hat er also sonst nichts zu tun. Muss nur einmal die Woche reden. Kreuzzu, Hexenverbrennung, Luxus in der Kirche. Also ihr seid Experten, ihr kennt das schon, ne? Ihr wisst, wo es lang geht. Ja, es sind immer die gleichen Muster und in diesen Gesprächen ist das oft so negativ gemeint. Also so, hier lass mich in Ruhe, das ist abgehakt, weil das ist so und so. Und dann, je nachdem, kommt dann eins dieser Themen. Aber auch in jedem Glaubensgrundkurs kommen die Fragen. Da hoffentlich dann aber positiv. Also im Sinne von, ey, das ist ein echtes Problem für mich. Hast du da eine Herausforderung, eine Antwort für meine Herausforderung? Ne, dann ist der Geist, der dahinter steht, nochmal was anderes. Und ich finde, da kann man ja nochmal drauf einsteigen. Da kann man nur überlegen, Mensch, wie ist das so? Aber so, wenn du auf der Party oder irgendwie an der Hecke oder so mit jemandem sprichst und dann kommt, das ist eigentlich ein Gesprächskiller. Zack, hast gehofft, das geht in die Richtung und ist gleich vorbei, wenn das in diese Schiene läuft. Ah, nervig. Ich habe noch ein paar andere. Bei mir scheinen sich die Leute gar nicht zu interessieren. Das Gespräch läuft gut, bis du auf Glauben kommst oder so. Das ist irgendwie, kannst über alles reden. Wetter, Autoreifen, Fußball, all dieses unwichtige Zeug. Und dann redest du über Wichtiges und dann ist irgendwie ganz schnell vorbei. Ich habe genau die gleichen Herausforderungen und bin kein Deut besser als ihr. Also sitzen wir alle in einem Boot. Was ich euch aber mitgebracht habe, sind so ein paar Sachen, die ich total ermutigend fand. Weil ich finde, hier und da mal die Perspektive wechseln. Also das gleiche Thema von der anderen Seite angeguckt, kann so viel Mut und Freude geben. Ja, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren etwas entdeckt und die Leute, die länger mit mir unterwegs sind, die haben das schon zigmal von mir gehört, aber das war für mich so der grundlegende Unterschied, der mir so eine Freiheit in dieser ganzen Unbeholfenheit gegeben hat. Also ich hätte nämlich auch ziemlich häufig da auf der Seite des Raumes gestanden. In der Apostelgeschichte 9, Vers 3, da steht so ein ganz unscheinbarer Satz, Vers 2 ist es. Das ist die Geschichte, wo der Saulus die Christen verfolgen will und dann lässt er sich Briefe ausstellen und reist denen sogar nach in die verschiedenen Orte, um die gefangen zu nehmen. Und da steht in Apostelgeschichte 9, Vers 2. Er drohte ihnen mit dem Tod und gar der war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre. Bei mir steht jetzt da so ein hochgestelltes B. Das bedeutet immer, da gibt es noch irgendwie eine Erklärung oder eine andere Übersetzung oder sowas. Bei mir steht jetzt hier bei B Anhänger und dann wortwörtlich des Weges. Die ersten Nachfolger Jesu wurden gar nicht Christen genannt, sondern die waren die Leute, die auf dem Weg sind. So, alleine diese Begrifflichkeit, lass uns gerade mal drüber nachdenken. Wenn ich jemanden treffe, der sagt, weißt du was, ich bin unterwegs. Was drückt der damit schon mal aus? Macht das einen Unterschied, wenn ich mit jemandem rede, der sagt, weißt du was, ich bin unterwegs. Ich habe noch nicht alles, aber ich bin unterwegs. Was macht das in der Atmosphäre im Gespräch? Sofort? Also im Gegenüber ist es Entspannung. Was bewirkt das in uns? Muss ich, wenn ich sage, ich bin unterwegs, ich bin auf dem Weg, muss ich alle Fragen von
Leid in der Welt, Hexenverbrennung, was war das, Kreuzzüge, katholische Kirche, Missbrauchsfälle, muss ich das alles beantworten können, wenn ich unterwegs bin? Nee. Wenn ich der Professor bin, der schon angekommen ist, der alles weiß, ja, komm mal zu mir, ich habe ein paar Antworten für dich, dann habe ich auch den Druck. Wenn ich aber unterwegs bin, dann entspannt sich das alles. Für mich und für das Gegenüber. Und ich bin überzeugt davon, dass Menschen das spüren, selbst wenn ich das nicht deutlich ausdrücke. Hey, weißt du was? Ich bin unterwegs. Und ich möchte dich einladen, komm mit mir, sei mit auf dem Weg. Ich finde das eine total schöne Formulierung. Die Leute, die vom Weg sind. Oder? Ist doch toll. Und es gibt einen Professor namens Engel, der war kein Engel, sondern der heißt so. Der hat in den 90ern mal so aufgeschrieben, was so der durchschnittliche Weg eines durchschnittlichen Europäers hin zur Nachfolge von Jesus ist. Das ist ja nicht so, irgendwie gehst in den Supermarkt, triffst einen Christen, kommst irgendwie als jemand, der auf dem Weg ist, wieder raus. Also so der fertig ist. Und das ist ja so ein Prozess. Und der hat so eine Skala erstellt, die heißt die Engelskala. Und der hat gesagt, was ist das eigentlich, ein Prozess? Und der Durchschnittseuropäer steht da, ich glaube nur, was ich sehe. Ablehnung von allem Übernatürlichen. So. Kennt ihr so ein paar Leute? So, wenn der aber einen Schritt weiter ist und sagt, ja, so, irgendwo muss das ja herkommen. Ist er schon bekehrter Nachfolger? Noch nicht ganz, ne? Aber er ist einen Schritt weiter. So, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, sagen, also das kann nicht irgendein Zufall sein. Also da muss eine Macht hinter sein, die Gutes will. Also so schöne Mandelblüten, das kann doch kein Zufall sein. Da muss jemand sein, der es gut mit mir meint. Ist er dann schon bekehrter Nachfolger? Nein. Na, also ihr habt das Prinzip verstanden. Ich habe euch die Engelskala mal mitgebracht, weil ich die so toll finde. Nehmt euch einfach mal eine oder mehrere, wie ihr wollt, und dann gucken wir uns die mal gemeinsam an. Das ist eine Skala, die wird von unten rechts nach oben links gelesen. Ach guck mal, jetzt habe ich gerade keine. Darf ich mir die mal leihen? Kriegst du gleich wieder. Das ist diese Skala, die der Professor Engel aufgestellt hat und die so einen typischen Weg zeigen kann. Aber keiner von uns ist 100% groß. Wir sind alle unterschiedlich. Ist doch klar, dass das nur eine Skala ist, dass man sich nicht immer drin findet. Aber jetzt kommt das Spannende. Wenn ich mit meinen Freunden und den Leuten, die so unterwegs sind, mit denen ich unterwegs bin, diese Skala zeige und dann, weißt du was, das hat mal so ein schlauer Mann gemacht, der ist schlauer als wir zusammen. Der hat das mal aufgezeigt und hat gesagt, so sieht das aus. Könntest du dich da eigentlich wiederfinden? Und der Hammer ist, ich habe noch nie jemanden gehabt, der das abgelehnt hat. Im Gegenteil, ich habe geguckt, oh, so ein Mensch, eigentlich stehe ich irgendwie zwischen E und F. Ja, also hier diese Schritte sind mit Buchstaben markiert. Ne, nach dem ABC, ganz unten rechts Ablehnung und dann B, Bestehen von höheren Wesen wäre der nächste Schritt. So, und der sagt, was eigentlich stehe ich zwischen E und F. Dann ermutige ich die Leute, weißt du was? Hey, herzlich willkommen, ich bin auch auf dem Weg. Ich bin gerade woanders, aber schön, dass du da bist. Mach da mal ein Kreuz hin, schreib mal deinen Namen und dein Datum, das Datum von heute hin. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der das abgelehnt hat. Total schön. Und dann ermutige ich sie, weißt du was, wie wäre das denn, wenn du diese Skala mal in deiner irgendwo hin tust, wo du es in ein paar Monaten wiederfindest und dann schaust du mal, wo du in ein paar Monaten bist. Und dann entweder bist du drei Schritte zurück, so wie wenn es ein Leben normal läuft bei dir, oder bist einen Schritt weiter. Und dann lass uns mal zusammen reflektieren. Ich fände das schön, wenn du mich dann nochmal ansprichst, wenn wir nochmal drüber reden. Das ist total schön, weil es dem anderen die Freiheit gibt, sagen, ich bin auf dem Weg, ich muss jetzt noch nicht alles wissen. Und der René findet auch nicht, dass ich erst gleichwertig bin, wenn ich mit ihm rede, wenn ich alles weiß oder so, sondern lass uns das zusammen reflektieren. Findet ihr nicht auch, dass es irgendwie Entspannung bringt? Wir haben das mal als Gemeindegründung gemacht, dass wir haben für eine ganz bestimmte Zielgruppe, also Leute gebetet, wir haben die Vornamen aufgeschrieben, haben dafür zusammen gebetet. Und dann nach ein paar Wochen Beten hat jeder seine Person da ausgefüllt. Und sagt, ich schätze sie bei B oder bei G oder was auch immer ein Kreuzchen und Kürzel hingeschrieben und das Datum dazu. Und ein paar Monate später habe ich die gleiche Skala, Flipchart-Skala, nochmal mitgebracht. Und dann haben wir ein paar Monate später die gleichen Leute ihre Gebetspartner nochmal einfüllen lassen. Und der Hammer war, es waren schon einige Leute, für die wir gebetet haben, mit bei dem Treffen dabei. Oh, das war cool. Und dann haben wir das gekennzeichnet. Männer waren blau, Frauen rot oder irgendwie sowas. Und dann haben wir so die Pfeile gemalt, wo sie in den Wochen da hingerutscht waren. So, wir hatten noch keine Leute, die in der Zeit so dieses Übergabegebet gesprochen haben. So, du bist gerettet. War das trotzdem ermutigend? Aber hallo, weil wir alle gesehen haben, Mensch, die sind auf dem Weg und da passiert was. Die sind noch nicht beim Herrn. Aber ganz, ganz schöne Schritte weiter. So, das ist so der eine Perspektivwandel von, also ich habe alle Antworten und ich weiß, wie es geht und du musst nur hier und da, sondern es ist eine andere Perspektive. Weißt du was, ich bin auf dem Weg und du bist auf dem Weg. Und wir gemeinsam machen uns auf den Weg, wenn du das möchtest. Schau mal hier, das wäre so ein Tool, mit dem ich finde, macht es alles so entspannt. Ja, ich habe hier noch ein paar, wenn ihr ein paar mitnehmen wollt für eure Arbeitskollegen oder Frauen oder was auch immer. Ja. Und wenn ich diese Engelskala mir so angucke und sage, oh, Jesus hat so eine ganz große Freiheit, die Leute da abzuholen, wo sie sind, dann macht das nochmal Spaß. Ich habe vor kurzem Lukas 15 gelesen. Lukas 15 ist dieses Kapitel, in dem Jesus drei bedeutende Gleichnisse erzählt. Und es geht immer um dieses Verlorene. Kennt ihr die? Diese verlorene Münze, verlorene Schaf, verlorener Sohn. Das sind so drei verschiedene. Und es sind immer so verschiedene Aspekte. Irgendwie bei der Münze, da war irgendjemand unachtsam. Geld verlieren, Dummkopf. Warum hast du nicht drauf aufgepasst? Verlorene Schaf, da ist irgendwie aktiv schon was dabei. Ist auch losgewandert, aus welchem Grund auch immer, war vielleicht auch jemand unachtsam oder war so. Und dann geht das so weiter. Also, auf jeden Fall dieses Kapitel finde ich allein von den Gleichnissen schon spannend, aber der erste Satz, der hat mich fast umgehauen. Also die Geschichten kannte ich alle und ich habe den ersten Satz auch schon ganz oft gelesen, aber noch nicht so wahrgenommen. Da steht da tatsächlich, Lukas 15, Vers 1, Jesus war ständig umgeben von Was stand da schon in den ersten vier Sätzen? Ständig. Jesus war ständig umgeben. Also ja gut, wisst ihr schon, wie es weitergeht. Von seinen Jüngern, ne? Die wussten ja, wie es geht und so. Und die wollten ja auch lernen. Jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und sagen, ja Jesus, wie hast du das gemacht? Gute Fesseln gehabt oder... Weil wenn ich so in die Gemeinden gucke, da sitzen irgendwie alle mit Heiligenschein. So die ausgemachten Sünder von Bünde und Bruchmühlen, die sitzen nicht bei mir im Gottesdienst. Ich weiß jetzt nicht genau, was in unserer Kultur so die ausgemachten Sünder sind. Hier wird das ja beschrieben, eine Zolleinnehmer und ähnliches Gesindel so. Was ist das bei uns? Wollen wir gar nicht so laut sagen, ne? Aber ich sag mal, wir sind hier im geschützten Rahmen, aber so vom Empfinden würde ich sagen, das ist der Gebrauchtwarenhändler mit Goldkettchen irgendwie, weiten Ausschnitt, so, das ist bei mir suspekt irgendwie. Ich hoffe, es handelt hier jemand Auto? Nee, also, das ist ja nur ein Vorurteil, ne? Also, es ist bestimmt, ja. Die ausgemachten Sünder waren ständig um Jesus herum. Und jetzt kommt's noch weiter. Sie wollten ihn alle hören. Wie hat der Kerl das gemacht? Jesus hat irgendwie so eine Anziehungskraft auf Sünder. Ey, irgendwas läuft doch schief bei uns. Na, eben haben wir noch gesagt, meine Arbeitskollegen, interessiert das gar nicht. Sind das keine ausgemachten Sünder oder läuft heute was schief? Da scheint es einen Unterschied zu geben zwischen mir und wie ich heute Gemeinde lebe. Übrigens die beste Form von Gemeinde, die ich kenne. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen Jesus und mir. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das Seminar oder diese Einheit, das prägt mich seit Monaten. Ich habe letztes Jahr im Urlaub ein Buch gelesen, das ich mir aufgrund des Titels gekauft habe. Ich weiß nicht, wie ihr Bücher kauft. Ich brauche eigentlich eine Empfehlung. Jemand muss sagen, hey, das ist ein super Buch. Ich habe den Buchtitel gehört, von Jesus reden, und dann kommt der Untertitel, die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Ah, das fand ich cool. Das habe ich mir gekauft und habe das im Urlaub gelesen. Und kaum war ich zurück, habe ich das Buch noch 10-mal gekauft. Nicht um zu kontrollieren, ob das, was hier drin stimmt, in der Nahe auch steht, sondern um es weiterzugeben. Und mittlerweile habe ich es jetzt 65-mal gekauft. Ich weiß das so genau, weil ich immer so Zehner, immer so wie das Geld gerade gereicht habe. Aber das hat mich so fasziniert. Ich glaube, dieser Mann trifft einen Nerv. Von der Art und Weise, wie er an die Sache rangeht. Ich habe es euch auch mitgebracht. Auf jeden Fall, ich habe noch ein paar Kopien dabei, wen das interessiert. Das Buch ist irgendwie ganz viel wert. Ganz, ganz toll. Und ich möchte euch ein paar Geschichten heute vorlesen, um euch so teilhaben zu lassen an dem, wie er daran geht. So, wir haben ja so die Prämisse, es gibt Leute, die interessiert das gar nicht. Ja, meine Arbeitskollegen oder vielleicht Andersgläubige. So, der dieser Mann, der Autor Karl Mediaris, der war Missionar im Nahen Osten und im Mittleren Osten. So, der hat da ein paar Jahre gewirkt und dann ist er zurück in die USA aus beruflichen Gründen und dort passierte folgende Geschichte. Eines Tages sah ich meinen muslimisch-arabischen Freund in Schwitzen geraten, als er mit einem anderen Freund von mir, einem feinen, konservativen, evangelikalen Christen, sprach. Es schien, als hätten die beiden sich in einen Kampf um Leben und Tod in die Haare bekommen. Das war letzten Sommer hier in Colorado. Wir veranstalteten ein Treffen einiger unserer alten Freunde aus dem Mittleren Osten und hatten ein paar amerikanische christliche Freunde mitgebracht, um über Gott zu reden, den Mittleren Osten und wie man Hoffnung in die muslimischen Länder bringen könnte. Wir waren etwa 45 Leute und hatten 3 Tage lang eine gute Zeit gehabt, bis ich die beiden sah, die sich in die Haare geraten waren. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass mein muslimischer Freund, in Klammern noch kein Nachfolger von Jesus, auf die Terrasse hinausgegangen war und an einer Zigarette saugte, als würde sein Leben davon abhängen. Ich ging nach draußen und fragte so lässig wie möglich, hey, wie geht's denn, mein Freund? Seine Antwort lautete, warum wollen diese Leute mich bloß bekehren? Warum können sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich weiß, dass du mich nicht bekehren willst, richtig? Was für eine Frage voller semantischer Nuancen. Hier ist meine Antwort und was darauf passierte. Ich fragte ihn, was er denn meinte, wozu mein anderer Freund ihn denn bekehren wolle. Er sagte, er will, dass ich Christ werde, aber ich bin Moslem. Ich fragte ihn, was er nach seiner Einschätzung mein Freund denn mit dem Christwerden meinen würde. Er möchte, dass ich nicht mehr im Mittleren Osten lebe und aufhöre, meine Familie zu lieben. Merkt ihr was? Da ist was gesendet worden und der andere hat es gehört und völlig falsch anders verstanden. Ich sagte ihm, ich wäre mir ziemlich sicher, dass dies nicht das sei, was mein Freund gemeint habe, aber wenn es das ist, was eine Bekehrung zum Christentum bedeutet, würde ich ihm zustimmen, er sollte sich niemals bekehren. Siehst du, sagt er mir, ich wusste, dass du nicht für Bekehrung bist. Bin ich nicht, stimmte ich ihm zu. Also jedenfalls nicht so. Überhaupt nicht. Ich denke, du solltest in deinem Land leben, deine Familie lieben und sein, wie Gott dich gemacht hat. Dann fragte ich ihn. Sag mal, was glaubst du eigentlich, denkt Gott, wenn er auf die 6,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde herunterblickt? Er glaubt, die haben alles vermasselt, sagte er. Ja, das denke ich auch. Was also denkst du, würde Gott mit all diesen verkorksten Leuten machen wollen, mit Muslimen, Christen, Juden, Hindus, an Nichtsglaubenden, einfach allen? Darüber hatte er noch nie nachgedacht, daher war er sich nicht sicher. Aber er sagte, Gott würde ihnen wahrscheinlich, Zitat, helfen wollen, nicht so verkorkst zu sein. Ich stimmte ihm zu. Man könnte also sagen, Gott würde gerne 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde bekehren. Nicht zu irgendeiner Religion, sondern zu sich selbst. Er hätte gern, jeder wäre so wie er selbst, zu ihm bekehrt sein. Aber wie würde er das angehen? Ich erzählte meinem Freund, dass wenn er ein elektrisches Gerät hier in den Staaten kaufte und es zurück in den Mittleren Osten nehme, er zusätzlich etwas bräuchte, das die Spannung von 110 Volt auf 220 umwandelt. Wie heißt sowas nochmal, fragte ich ihn. Das ist ein Transformator, ein Umwandler, sagte er. Richtig. Was ist denn jetzt Gottes Umwandler, um uns zu transformieren in das, wie Gott uns haben will? Um uns zu verändern, uns umzuwandeln. Er schnappte hörbar nach Luft und sagte, das ist doch Jesus. Daran habe ich ja noch nie gedacht, aber das ist Jesus. Er ist der Transformator. Er wurde so aufgeregt, dass er seine Frau rief und ihr die ganze Unterhaltung erzählte. Sie fing an zu weinen. Wir saßen auf der Terrasse und beteten, dass Gottes Umwandler oder Transformator uns in die Spannung veränderte, die zu Gottes Spannung passte, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Und dass er das mit allen unseren Freunden tun würde. Es war ein bedeutender Augenblick. Erstaunlich, dass er nur eine halbe Stunde zuvor dem anderen Typen fast den Kopf abgerissen hätte, für den Versuch, ihn zu bekehren. Nun saß er neben mir und betete in Tränen. Die Macht der Worte. Könnte es sein, dass wir von unserem tollen, guten Hintergrund so wirken, als hätten wir immer irgendwie so einen Stuhl an uns gefesselt, wenn wir mit Leuten reden und Ecken an. Oh, Entschuldigung, ach, habe ich dich getroffen? Ach du, ich wollte dir eigentlich was Gutes erzählen. Tut mir leid, hat dich das jetzt gestört? So wirken wir, eigentlich tun wir Leuten weh oder wirken bedrohlich, weil wir was an uns gekettet haben, ohne es zu merken. Die Leute müssen sich entscheiden, ach, soll ich das so tun, als ob ich nicht merken würde, dass er so einen Stuhl an sich gekettet hat, oder spreche ich ihn drauf an, gehe in die Offensive. Und das ist wahrscheinlich Typfrage. Und Jesus hat irgendwas an sich und da sitzen alle Sünder und wollen ihn hören. Wir hingegen wirken wie gefesselt an irgendwelche Möbelstücke und die Leute gucken, wie sie damit umgehen. Bleiben wir mal bei dem Wort Christ aus dieser Geschichte. Wenn Leute in der ganzen Welt das Wort wiedergeborene Christ hören, was denken sie? Aus dem Mittleren Osten eben, das haben wir mitbekommen, ne, was es bedeutet, wiedergeborener Christ zu sein. Von dort wegziehen, Familie nicht mehr zu lieben und sowas. So, ich helfe euch mal, ich sag mal Nordamerika, USA, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ja, wenn man dort von einem wiedergeborenen Christ spricht, denken die Leute sofort an rechtskonservativer Republikaner. Boston Tea Party. Ja, alles andere geht nicht. Also das sind die wiedergeborenen Christen. Du sagst wiedergeborener Christ und die gehören Republikaner. So, Mittlerer Osten haben wir schon gehört. Wie könnten vielleicht Leute in Afrika so reagieren, wenn sie das hören? Europäer, aha, da kommt gleich Geschichte mit ins Spiel. Und was ist die Geschichte? Kennt ihr das, es wird dem Gründervater von dem heutigen Kenia zugeschrieben, dieser Ausspruch. Als die Missionare mit der Bibel in der Hand zu uns nach Kenia kamen, hatten wir das Land, sie die Bibeln. Sie lehrten uns zu beten und als wir die Augen nach dem Gebet wieder öffneten, hatten wir die Bibeln und sie das Land. Aha. Wiedergeborene Christ, Kolonialherrschaft. Aha. Okay, gehen wir mal nach Europa. Wiedergeborene Christ in Deutschland, was ist das heute? Sekte, genau. Kriegen das Geld aus der Tasche gezogen, spinnen so ein bisschen, leben nur da drin, ja. Kommen da nicht mehr raus. Ja, sind so ein paar, genau, ganz wenig. Sind radikal, Spaßverderber, ja. Leute haben sofort irgendwie eine Vorstellung. Weil wir ein Wort benutzt haben, was wir positiv füllen. Ja, ich bin Christ. Und denkst, oh, es geht mir gut, ich bin ein Kind Gottes und solltest du auch mal erleben. Und die hören, ach du Schreck. Überlegen sich, wie sie den Stuhl übersehen an dir. Jetzt kommt nach Lukas 15, Vers 1. Die Sünder wollen Jesus hören. Jetzt kommt Lukas 15, Vers 2. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Die Pharisäer sind die, die wissen, wie es geht. Die sind mit Gott in Ordnung. Die lehren auch die anderen, sagen, hier, das solltest du eigentlich auch so streng machen wie wir. Dann ist alles in Ordnung mit dir und Gott. Und das wollen wir übertragen. Wo sind wir denn in dieser Geschichte? Das beantworten wir nicht, das könnte unangenehm sein. Aber es geht noch weiter. Sie empörten sich, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Die finden das uncool. Jesus, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Also eigentlich, wenn du mit jemandem essen solltest, dann doch bitte mit uns. Die Sünder interessieren sich, die wollen Zeit mit ihm verbringen und die anderen regen sich auch. Also so nicht. Also das hatten wir uns anders gedacht. Lass uns mal kurz darüber nachdenken, wie wir schematisch so uns das vorstellen, wie das so ist, zum Glauben kommen. Das wenden wir vielleicht so nicht an. Und selbst wenn wir jetzt so Schemata nennen, ist das keine Ablehnung, so nach dem Motto, ist alles falsch. Ich will nur sagen, was ist der Hintergrund? Also, vor 40 Jahren ist die vier geistlichen Gesetze irgendwie erfunden worden. Kennt ihr das? Der Mensch ist Sünder, das erste ist ohne Gott, das zweite, Gott ist heilig und kennt, ist egal. Also, auf jeden Fall, es sind so schematische Sachen, die einem helfen, das Evangelium zu erklären. So, das bedeutet, ich sage dem anderen, pass mal auf, du hast die Not, du musst irgendwie Gott haben, ansonsten bist du verloren, Sünder, all diese schönen Sachen, die das andere, die den Gegenüber so sich wohlfühlen lassen, ne? Ah, verloren, Sünder, okay. So, und dann, was? Und eigentlich müsstest du zu mir kommen. Hier ist eine Linie. Ich sag, also, um hier rüber zu kommen, müsstest du was machen zum Beispiel? Wie geht das? Also, was müsste ich ändern und so? Und dann wird Gott oder vielleicht ich dir ein paar Antworten geben. Und dann könntest du zum Beispiel ein Übergabegebet sprechen. Du musst dein ganzes Leben aufgeben und ganz neu anfangen. Ich habe einen Freund, der ist zum Glauben gekommen, Gott sei Dank, aber den habe ich kennengelernt, der war 40. Die meisten von euch kennen die Geschichte schon. Ne? Der hatte ein schönes Auto und drei schnelle Frauen. Nee, andersrum. Drei schnelle Autos und eine schöne Frau und zwei Firmen und so. Und der stand da, ja, und dann sagte der, ihr Christen, also ihr habt eine ganz schön heftige Botschaft. Im Grunde genommen sagst du mir, 40 Jahre hast du an deinem Leben gebaut und hast einen Wert geschaffen, ja, und so wie Leute dich sehen. Und jetzt sagst du mir, ich soll das aufgeben, soll das alles aufgeben und neu anfangen. Und, also das ist aber harter Tobak. Also das finde ich eigentlich ganz schön unbarmherzig. Und so, heute ist er Christ und Mitglied der Gemeinde und so, ist alles gut, ja. Aber ich war total dankbar, dass er mir das mal so reflektiert hat. Ne? Ich stehe hier und du sagst mir, ist alles falsch, ich muss jetzt bestimmte Schritte gehen und so ein Übergabegebet und dann bist du safe. Aha, okay. Und es kann ja noch weitergehen, ne? Und sagen, Mensch, hast du schon ein Übergabegebet gesprochen? Ja, check. Warst du auch schon regelmäßig in der Gemeinde? Ja, check. Bist du auch schon Mitglied? Ja, check. Glaubst du auch, dass Jesus, jetzt muss man überlegen, was so eine Besonderheit ist in unseren Gemeinden, dich auch vom Rauchen erlösen will oder so? Nein? Oh, du. Ja, also, wir machen so eine Leiter von denen, die alle richtig, also ich will ja gar nicht, ich karikiere das jetzt so ein bisschen, ne? Aber ich will das gerade mal, dass wir es von der anderen Seite mal sehen, wie sich die Leute dabei fühlen. Irgendwie haben die Sünder in Lukas 15, Vers 1 das nicht gefühlt. Die haben sich irgendwie wohlgefühlt bei dem Typen und da will ich mehr von hören. Sie waren ständig mit ihm zusammen. Also irgendwas ist da anders gelaufen. Ich glaube, dass wir uns vielleicht entscheiden müssen, worüber reden wir. Und jetzt komme ich zu dem, was ich euch am Anfang gesagt habe, wenn ihr am Ende der Einheit irgendwie diesen einen Unterschied habt. Wenn wir nämlich über den Glauben reden, über das Christentum, dann müssen wir aber auch alles erklären. Dann müssen wir auch irgendwie mit der Vergangenheit umgehen. Dann werden wir so eine Art entweder Verkäufer oder Anwalt. Wenn ich das Christentum in seiner Fülle erkläre, dann komme ich schnell in Erklärungsnot. Oder die meisten von uns. Dann muss ich erklären, was sind die Schritte und wie ist das mit der Kirchengeschichte und sowas. Wenn ich aber sage, weißt du was, ich rede jetzt mit dir nicht über meinen Glauben, sondern ich rede mit dir über Jesus, dann ändert sich das Ganze und es wird so viel einfacher. Bevor ich jetzt was sage, was könnte einfacher werden? Warum ist das einfacher, über Jesus zu sprechen, als über das gesamte Christentum mit meinem Glauben und so weiter? Und wieso führt es vielleicht nicht zu endlosen Diskussionen, wenn man über Jesus redet? Wieso? Hast du eine Idee? Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich lese regelmäßig durch die Evangelien und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jedes Mal verwirrt. Also es gibt so viele Geschichten, da denke ich, hä? Was willst du von mir? Darf man sagen, als ausgebildeter Theologe? Weiß ich gar nicht. Aber ich lese das und denke, Jesus, das verwirrt mich, das finde ich jetzt komisch. Ich habe eine gute Bekannte, die ist bei uns in der Kleingruppe und die hat bei uns angefangen, mit uns Bibel zu lesen. Die unterrichtet seit 35 Jahren Religion. Und die liest mit uns das Markus-Evangelium. Und auf einmal merkst du, die macht sich den Kragen auf, weil die Pulsschlagader so rauskommt. Und die regt sich und sagt, was soll dieser Scheiß denn? Also was nimmt der sich raus, so mit Menschen umzugehen? Und dann geht's los. Und dann regt die sich auf. Aber übers Richtige. Also wenn du dich schon aufregen willst, dann doch bitte über Jesus. Sonst haben wir stehen gelassen. Und sagen, alles gut, ah, ja, weißt du was, hey, finde ich gut, dass du das reflektierst. Lass mal weiterlesen. Ja, wir erklären jetzt nicht alles. Da kommt die 2 Wochen später zurück und sagt in der kleinen Gruppe, hey, ich habe mich ja letzte Woche so aufgeregt, ne? Also ich verstehe das zwar immer noch nicht alles, aber eins habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass ihr die Ersten seid, die seit 35 Jahren mit mir persönlich gebetet haben. Ich unterrichte in der konfessionell gebundenen Schule und noch nie hat jemand mit mir gebetet. Für mich und meine Anliegen. Und dann lese ich hier von diesem Jesus und lese, was der für harte Sachen hier sagt. Und ihr wisst ja, wie ich mich aufgeregt habe vor 2 Wochen. Und wisst ihr, was ich erkannt habe? Ich unterrichte seit 35 Jahren Kindergartentheologie. Kindergartentheologie heißt nämlich, weißt du was, der liebe Jesus, der hat dich lieb. Ist alles in Ordnung. Und das ist die ganze Botschaft. Und sie sagt, und jetzt lese ich hier, das ist gar nicht alles. Jetzt wird mir so ein bisschen unwohl. Aber ich bin froh, dass ich das endlich mal lese. Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Keine Predigt, keine Diskussion, keine Bibelarbeit. Wodurch? Die hat Jesus gelesen, hat sich kräftig aufgeregt, dann wieder abgeregt und gemerkt, Mensch, das ist irgendwas, was ich auch haben will. Der Unterschied ist, also was, wende dich direkt dahin. Es geht um Jesus, es geht nicht um meinen Glauben. Ja, ich habe auch meine Fragen. Ich will euch noch eine zweite Geschichte hier von dem Karl Meliaris vorlesen. Der hat das nämlich, diese Perspektive, so ganz stark eingenommen, auch in öffentlichen Auftritten. Der verteidigt gar nicht mehr das Christentum. Und zwar, muss gerade mal gucken, wo ich einsetze. Er wurde gefragt für eine Podiumsdiskussion. Und es sollte Vertreter aus verschiedenen Konfessionen oder Religionen geben. Und er war einer der beiden, die das Christentum vertreten sollten. So, es war ein lustiger Abend. Der Saal füllte sich mit etlichen 100 Leuten. Ich saß am linken Rand des Diskussionsforums. Am Ende saßen 2 Muslime, in der Mitte 2 Rabbis, dann der Bischof und ich. Die Einführung verlief ungefähr so. Der ehrwürdige muslimische Scheich Iman Yusuf El Al-Mahdi, Leiter der Islamischen Gesellschaft von Colorado Springs. Neben ihm saß der Dr. Scheich und leitende Denker Iman Ali bin Mohammed, Präsident der amerikanischen muslimischen Imam-Gesellschaft und anderer sehr wichtiger Organisationen. Und dann die 2 Rabbis, Rabbi Yossi Guren, der füge ein paar Namen ein, die von sehr wichtig klingenden Synagogen. Und die erste weibliche Rabbinerin von Colorado Springs, Gründerin und Präsidentin der mehrfach ausgezeichneten Ich erinnere mich nicht mehr was Organisation. Zum Schluss stellte sie den Bischof, das Urgestein der katholischen Leiter in der Gegend von Colorado Springs, an Beginn der Zeit vor. Dann war ich an der Reihe, der Gastgeber sagte, und das ist nicht gelogen, und schlussendlich haben wir hier Karl. Mein Name ist Karl, sagte ich. Es war ihm offensichtlich peinlich, dass keiner meiner Titel oder großen Errungenschaften auf seinem Papier standen, die ich ohnehin nicht vorzuweisen hatte. So sagte ich nur, ich bin Herr Karl, und alle lachten. Jeder von uns sollte 2 Fragen beantworten und bekam zur Beantwortung 3 bis 5 Minuten. Die erste Frage war, wie kommt man gemäß Ihrer Religion in den Himmel? Gute Frage. Die 2 Muslime erklärten sehr gut verständlich die verschiedenen Standpunkte innerhalb des Islams über den Weg in den Himmel, die sich alle auf den Willen Gottes zusammenfassen lassen. Die beiden jüdischen Rabbiner erklärten die Unsicherheit über ein Leben nach dem Tod im jüdischen Glauben und begründeten den Fokus auf das Leben im Diesseits. Auch der katholische Bischof erklärte die verschiedenen christlichen Ansichten über das Leben nach dem Tod recht gut und machte deutlich, wie man in den Himmel kommt. Dann war ich an der Reihe. Glaubt mir, innerlich betete ich um Weisheit und um etwas Bedeutsames, was ich hätte sagen können. Und das kam dabei heraus. Eigentlich bringt meine Religion niemanden in den Himmel. Vielleicht hätte ich das etwas näher ausführen sollen, aber das ist alles, was ich sagte. Die anderen Diskussionsteilnehmer rutschten etwas unbehaglich auf ihren Stühlen herum, sodass mich der Moderator fragte, ob ich das nicht noch weiter erklären wollte. Natürlich, sagte ich, also ich meine, ich habe noch nie erlebt, dass eine Religion einen Menschen gerettet hat. Alle Religionen sind gut, um Grundregeln festzulegen, die unser Leben besser machen, aber sie bieten keine Hoffnung oder ewige Sicherheit. Es scheint, als würden Religionen mehr Unruhe stiften als Probleme lösen. Der Moderator fragte, wie also kommt man denn dann in den Himmel? Nun, das schien mir alles zu einfach, aber ich dachte, na dann kann ich auch das Offensichtliche sagen. Naja, es ist Jesus. Er hat uns keine neue Religion gegeben. Er kam als Lebensvorbild und als Weg zu Gott. Er ist es, glauben wir an ihn und folgen ihm. Er bringt uns den Himmel, nicht irgendeine Religion. Weiter zur zweiten Frage. Wie geht Ihre Religion mit Terrorismus um? Nun, die zwei Muslime fühlten sich irgendwie mit dieser Frage in die Ecke gedrängt, leisteten aber gute Arbeit zu erklären, dass der Koran alle Formen des Terrorismus ablehne und es im Koran dafür keinen Platz gäbe. Die zwei jüdischen Rabbis verbrachten den Hauptteil ihrer Zeit damit, die zwei Muslime davon zu überzeugen, dass sie ihr eigenes Buch nicht richtig verstanden hätten. Der Bischof gab eine schöne Ausführung über Barmherzigkeit, gewürzt mit Gerechtigkeit. Ich sagte Folgendes, ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht sicher, wie die Religion, in der ich aufgewachsen bin, mit Terrorismus umgehen würde oder sollte. Aber ich hätte so einige Gedanken, wie Jesus mit Terroristen umgehen würde. Denn er hatte zwei in seinem innersten Freundeskreis, einen Zeloten und einen Steuereintreiber, einen politischen Aufrührer und einen Wirtschaftsterroristen aus dem einfachen Volk. Er suchte sich die zwei als seine Vertrauten aus. Sie wurden seine Schüler und Jünger. Er machte sie sogar zu Aposteln und es kommt mir eigentlich immer so vor, als hätte Jesus die schlechtesten Leute am meisten gemocht. Er hatte nicht nur Mitleid mit ihnen, ich meine dieses kitschige, rührselige. Es war Barmherzigkeit mit Biss. Eine Barmherzigkeit, die die Menschen aus ihrer Misere herausbrachte. So ging Jesus mit harten Jungs seiner Zeit um. Knallhart war er eigentlich nur mit einer Sorte Menschen. Menschen wie uns. Ich schaute die ganze Reihe an, lächelte. Menschen wie mich, Heuchlern und so. Ich bin mir sicher, dass sich in diesem Moment alle fragten, weshalb sie mich überhaupt eingeladen hatten. Das Frage-Antwort-Spiel ging noch ungefähr 20 Minuten weiter und dann kamen wir zum Ende. Im Anschluss geschahen noch zwei Dinge, die den Abend doch noch lohnenswert machten. Ich hatte eine kleine Schar Leute vor mir, die noch Fragen stellten, manche zufrieden, andere ärgerlich und wieder andere einfach nur etwas verwirrt. Eine Frau war meinetwegen mehr als ein bisschen aufgebracht. Ich hatte augenscheinlich die kleine Box, in der sie ihren Glauben aufbewahrte, durcheinandergebracht und so musste sie einfach ein paar Dinge loswerden. Unsere Unterhaltung verlief folgendermaßen. Sie haben die Dreieinigkeit noch nicht einmal erwähnt, sagte sie. Das ist wahr, aber ich glaube, ich habe gar nicht darüber gesprochen und ging über unsere Unterhaltung überhaupt darüber. Aber Sie glauben doch an die Dreieinigkeit, oder? Und auch von den anderen Dingen hätten Sie sprechen müssen. Sie hätten die Versöhnungslehre erwähnen müssen. Ich wusste, ich musste sachte mit ihr umgehen. Jeder lebt in seinem Umfeld und es ist gut, mit dem amerikanischen christlichen Umfeld genauso sensibel umzugehen wie mit jedem anderen. So sagte ich nur, Sie haben wahrscheinlich recht und natürlich glaube ich alles, was in diesem Buch steht. Dabei hob ich meine sichtlich vielgelesene Bibel hoch. In diesem Augenblick platzte ein junger Mann heraus, ich bin Moslem, ich bin heute mit dem Imam hergekommen, ich bin aus seiner Moschee und er hat mich eingeladen mitzukommen. Er drehte sich um, richtete das Wort an die Frau, die gerade mit mir gesprochen hatte. Wenn dieser Mann über Theologie oder Dogmen oder das Christentum, übersetzt seinen Glauben, gesprochen hätte, wäre ich überhaupt nicht interessiert gewesen. Das habe ich alles schon von meinen christlichen Freunden gehört. Aber er hat so von Jesus gesprochen, wie ich es noch nie gehört und verstanden habe. Ich fand es erstaunlich. Ich schaute die Frau an und gab mir große Mühe, sie nicht mit diesem triumphierenden, ich hab's dir doch gesagt, Blick anzuschauen. Man muss ihr zugute halten, dass sie sagte, wow, vielleicht haben sie recht. Ich frage mich, ob ich vielleicht meine Religion mit meinem Erlöser verwechselt habe. In diesem Moment kam der ortsansässige Imam, der auch mit einigen interessanten Unterhaltungen am Ende der Bühne beschäftigt gewesen war und sagte, Karl, du hattest einen unfairen Vorteil. Er lächelte, aber er kam mit erhobenem Zeigefinger auf mich zu. Ich war mir unsicher, was hier eigentlich vor sich ging. Fragte ich zaghaft. Während wir alle damit beschäftigt waren, unsere Religion zu verteidigen, hast du einfach nur von Jesus gesprochen. Das war geschummelt. könnte es sein, dass wir eine zweifache Perspektive wechseln, hinlegen dürfen. Das eine ist, wir sind auf dem Weg und die anderen sind auf dem Weg. Das andere ist, ich rede gar nicht von meinem Glauben, dem Christentum oder sonst was, sondern von Jesus. Weil dieser Kerl hat etwas an sich, was verwirrt. Jeder, der ehrlich ist und die Bibelgeschichten liest, der muss zugeben, ist nicht ganz normal, ne? Es ist außerordentlich, das ist faszinierend, das ist anders, das ist alles. Könnte es sein, dass wir mehr über Jesus reden sollten, als über den Glauben? Könnte es sein, dass es einen Unterschied machen würde, wenn ich anfange, über diese Jesus-Geschichten zu erzählen und was das in meinem Leben gemacht hat, statt, sag mal, ist der Herr dir auch schon erschienen? Hast du deine Schuld auch schon im Blut gewaschen? Ich überziehe jetzt ein bisschen, aber wenn wir ins Gespräch kommen und darüber reden, dass Jesus eine ganze Menge über Geld gesprochen hat oder über liebe deine Feinde. Ich glaube, das müssen wir heute übersetzen, liebe deine Ehefrau, ne? Aber damals hat er gesagt, liebe deine Feinde. Also bei anderen, nicht bei mir, ist klar. Aber der hat ja richtig viel zum Leben zu sagen. Und diese Lehren, die sind so oft verwirrend, dass sie auch wieder spannend sind. Hey, lass uns mal darüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Weil, ich sag mal, die Brigitte, die kannst du nächsten Mittwoch immer noch kaufen. Aber da steht das Gleiche drin wie vor 5 Jahren. Lass uns doch mal irgendwie an richtige Geschichten rangehen und gucken. Und richtig hart war Jesus doch immer nur zu einer Personengruppe. Wenn ihr lernen wollt zu schimpfen wie Jesus, da fällt mir Lukas 11 oder Matthäus 23 ein. So richtig kreative Schimpfworte. An wen waren die gerichtet? An die, die wussten, wie es geht. Wer ist heute derjenige, der weiß, wie es geht? Müsst ihr nicht beantworten, denkt euch euren Teil. Aber ich fühle mich ganz schön ertappt. Und das macht mich manchmal unruhig. Wenn wir also einen liebevollen Blick auf die anderen werfen und sagen, Mensch, du bist unterwegs, ich bin unterwegs, komm, lass mal auf Jesus gucken. Ich glaube, dass ihr habt jetzt keine vielen 5 Schritte zum evangelistischen Gespräch bekommen, aber ihr habt 2 Perspektivwechsel angeboten bekommen, die so ermutigend sein können. In diesem Buch, das Buch endet mit einem Kapitel, das heißt Muslime, Liberale und Schwule. Oder umgekehrt, Schwule und Liberale und Muslime. Also das sind die 3 personifizierten Antichristen der heutigen Zeit in Amerika. In diesem Kapitel, allein für dieses Kapitel lohnt sich das ganze Buch. Dieser Mann bereitet seine Predigten nämlich in der Schwulenbar von Colorado Springs vor. Ist total interessant, wie er beschreibt, wie er mit diesen Leuten umgeht und was er für Erfahrungen macht. Total spannend. Hat er eine Meinung zu den Dingen? Ja. Hat extra noch einen Anhang dazu gemacht, um alles wieder ins rechte Licht zu rücken, ja. Aber der Umgang, dieser liebevolle, weißt du was? Ich glaube, Jesus hat dich lieb. Es ist faszinierend. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir dürfen ja gleich wieder essen gehen, ja. Aber dieser Ausblick, weißt du was? Jesus sieht dich. Ich nehme jetzt mal diese Geschichte ganz aus dem Ende des Buches, wo der Kellner in der Schwulenbar hinten, voll tätowiert, mit Piercings überall, der ihm das Geld abnimmt für ein Buch, das er da bezahlt in dieser Schwulenbar. Weißt du was? Wenn Jesus jetzt hier wäre, hättest du voll Bock, mit ihm am Tisch zu sitzen. Und wenn Jesus mit jemandem von uns schimpfen müsste, wenn wir 2 hier nur sind, dann habe ich schlechte Karten. Das macht doch barmherzig, oder? Heißt das, dass wir irgendwie alles gut heißen sollen oder so? Nee, da könnte man mal anders drüber nachdenken. Jetzt geht's ja darum, über Jesus reden. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, euch in diese Jesus-Geschichten nochmal neu zu verlieben. Paulusbriefe sind wichtig, 10 Gebote sind alles gut. Alles wichtig. Aber Als freie evangelische Gemeinde haben wir so ein Schriftverständnis, das heißt, alles von Jesus aus interpretieren, alles von Jesus aus lesen. Und davon müssen wir die Jesusgeschichten immer wieder so neu eintauchen. Und wenn wir ehrlich sind, wird das jedes Mal was mit uns machen. Mal wird es uns ärgern. Ziemlich oft werden wir verwirrt sein. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann möchte ich dich bitten, mal zu mir zu kommen. Weil ich hätte da noch eine ganze Menge. Aber auf diesen Jesus hinzugucken und Jesus, den sein, über den wir reden. Ich sage euch gerade mal noch ein paar Kapitel, über die er redet, die so Spaß machen, um mal nachzudenken. Also ein unfairer Vorteil, da war eben die Geschichte draus, ne? Von Jesus reden, nicht über die Religion. So, dann das nächste Kapitel, wenn wir versuchen, das Christentum zu verantworten, dann kommen die ganzen Fragen, die wir eben alle, ne? Homosexualität ist heute so ein Thema, Kreuzzüge, Wissenschaft und Glaube und all diese Sachen. Dann müssen wir auf die alle antworten. Da geht er dann drauf ein. Dann geht es um das Thema drinnen und draußen, unsere Sicht der Welt. Dann die Frage, ja, aber was würde Paulus denn dazu sagen? Super spannend für die, die noch mehr aus dem Neuen Testament kennen. Dann so diese ganze Weltsicht, unsere Religion schlägt deine. Kennt ihr immer die Statistiken? Wie viele Christen gibt es auf der Welt, wie viele Muslime, wie viele Hinduisten und wie war das vor 15 Jahren und so. Kann man auch im Kleinen machen, wie viele FEGler gibt's? Ja. Dann, was sind eigentlich gute Nachrichten? Also, was denken wir von uns und für den anderen? Was sind gute Nachrichten? Super spannend. Dann noch eine Sache zum Thema, wie sprechen wir? Also, sie werden verhaftet, wenn sie Kananäisch sprechen. Dann Jesus, der Volksheld. Und dann, das war einer mit der wichtigsten Kapitel, die mir Freiheit gegeben haben, ein ganzes Kapitel darüber, verwirrt über Jesus. Und das ist okay. Weil wir folgen ihm ja nur. Wir sind ja nicht seine Anwälte. Keiner von uns ist ein Professor. Das ist unser Vorteil. Vor ein paar Wochen hat mich eine Frau eingeladen und hat gesagt, jetzt kommt seit ein paar Wochen mein Neffe zu euch, zu den Rangers, und ich war jetzt auf einem Nachbarschaftstreffen und da gab's Rotwein und da ist über euch geredet worden. Ich habe Redebedarf. Okay, innerliche Boxhandschuhe angezogen, bisschen Mut angetrunken und dann hingelaufen. Nein, also, und dann hatten wir einen schönen Nachmittag beim Kaffee und Wasser und da kamen aber Sachen auf den Tisch. Und ich so, meine Güte, was die alles über uns wissen oder meinen zu wissen. Wir haben den ganzen Nachmittag darüber gesprochen und natürlich muss man hier und da ein paar Sachen mal irgendwie aufklären. Nein, auch wir sitzen im Gottesdienst und nein, der Pastor weiß nicht, was du verdienst und was du spendest, nein. Also da gab es so ein paar komische Sachen irgendwie. Aber auf dieses Spiel mit diesem, das läuft falsch und so und dann zu verteidigen, nee, das muss aber so sein, die Bibel sagt oder so, habe ich mich gar nicht eingelassen. Und dann hat eine Beziehung angefangen, das war total schön, und ein bisschen hin und her und ihre Schiene war so diese Soziale, die hat vor ein paar Jahren so einen Verein, vor ein paar Jahrzehnten einen Verein gegründet, um behinderten Menschen zu helfen, einen Bauernhof irgendwie gepachtet, ganz toll. Also ihre soziale Schiene, das war so ihr Ding. Und dann haben wir so telefoniert ein paar Mal und dann sprach sie mich an einem Abend an, habe ich sie abends angerufen und gesagt, sag mal, du wolltest doch mal, wenn wir wieder was mit Flüchtlingen machen, wolltest du doch irgendwie mal dabei sein. Am Sonntag machen wir einen Zimbabwe-Abend bei uns. Da sind ein paar Flüchtlinge, die kochen und dann essen wir so, wie man in Zimbabwe isst und dann erzählen die aus ihrem Leben. Hast nicht Bock, dazu zu kommen? Sag, oh Mist, ich wäre so gern gekommen, aber am Sonntag kann ich nicht. Und da habe ich einen Hörer schon fast wieder hingelegt und da fiel mir ein, Mensch, wir haben noch eine andere Gruppe ausgegangen, die machen jetzt gerade eine. Hey, sag mal, bist du noch dran? Ja, ja, wieso, was? Hey, wärst du ganz spontan, hättest du Lust, jetzt noch zu fahren? Ich rufe mal eben da an, ob du da hingehen kannst. Und er sagt, wie jetzt? Aber ich kann doch gar nichts mitbringen und das ist doch komisch. Und nee, alles gut. Bei uns ist das so, du musst gar nichts mitbringen. Du sollst einfach kommen, ich rufe da eben an. 5 Minuten später sitzt sie im Auto und fährt zu einer Kleingruppe von uns, die einen Zimbabwe-Abend macht. Essen verpasst und so. Und dann sitzt sie da und hört von Jesus im Leben eines Flüchtlings, der unterwegs, also der flüchtet, um Leib und Leben rennt. Kein Vortrag über Kirchengeschichte und wie Kirche in Afrika ist und so, sie hört von Jesus auf der Flucht. Wisst ihr, wer seitdem jeden Sonntag im Gottesdienst war? Das war irgendwie cool, oder? Warum ist sie nicht sofort nach diesem Kaffee trinken, wo ich doch alle Sachen entkräftet habe über, wir sind gar nicht so schlimm, wie die Nachbarin sagt, gekommen? Keine Ahnung. Was sie dann angemacht hat, war von Jesus hören. Aus dem Munde einer Person, die sehr schlecht Deutsch spricht. Das war irgendwie cool, oder? Natürlich müssen wir auch noch Räume schaffen, damit wir über diesen Jesus reden können. Ist doch klar. Und dafür haben wir ja ein Gemeindekonzept, wo ihr Zeit haben sollt, wo ihr Kleingruppen habt, wo tollen, wahrscheinlich den besten Gottesdienst im Bünde, dass wenig Fremdschämen dabei ist. Wir wollen persönliche Beziehungen haben, ermutigen zu Zweierschaften, also so Räume schaffen, dass dann auch das Vertrauen da wird, um Menschen darüber zu reden. Aber das ist nochmal so ein neues Thema. Heute ging es erstmal darum, ey, worüber reden wir eigentlich? Über Jesus, nicht über unseren Glauben. Über den Glauben kann man diskutieren. Über was ich mit Jesus erlebt habe, eben nicht. Wenn ich Wunder mit Jesus erlebe, Heilung, finanziell, prophetische Sachen, da kann man dann daneben stehen und sagen, oh, das ist ein bisschen abgefahren oder das macht mir Angst oder wow, das will ich auch. Aber man kann nicht sagen, das ist falsch, weil ich habe es doch erlebt. Das verbindet, das lädt ein. Wie ihr die Räume dazu schafft, das nochmal, könnt ihr selber nochmal gucken. Ich bete. Jesus, dass du so eine Anziehungskraft hast, dass alle Sünder ständig mit dir essen wollen. Das fasziniert mich. Und das hinterfragt mich, wieso erleben wir das heute nicht, wenn wir sagen, wir sind Jesus-Nachfolger. Ich bete für eine Änderung in unserer Kultur, in meiner Kultur, dass sich die Sünder wieder wohlfühlen. Und dass das, was abstößt und nicht von dir ist, sondern von unserer Kultur, von meinem Glauben, von meiner Sozialisation, von was weiß ich, dass du das wegnimmst. Und damit, dass wir über dich reden können, dass wir Bibeltexte lesen können, die von dir reden, die uns verwirren, die uns vielleicht ärgern, die uns herausfordern, aber uns vielleicht auch trösten, ermutigen, erleichtern, Perspektive geben. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir das erleben. Und ich bete auch, dass wir hier als Gruppe das lernen. Dass wir viel mehr auf dich gucken, auf dich hinweisen und diesen unfairen Vorteil nutzen. Von Jesus reden. Nicht von Kirchengeschichte. Dass wir von einem Mann reden, der heute lebt und Wunder tut. Der heute Wegweisung gibt, übernatürlich. Der heute heilt. Der heute versorgt und heute tröstet und heute Streithähne wieder miteinander versöhnt. Der Perspektive schafft, der Familien heilt. Davon wollen wir reden. Herr, auf dich wollen wir weisen. Und schneid all das andere weg. Wie ein Gärtner die Triebe an der Hecke wegschneidet, die nicht da sein sollen. Beschneide uns um das, was fehl am Platz ist im Gespräch mit anderen Menschen. Es geht um dich, nicht um uns. Es geht um dein Reich, um den Himmel auf Erden. Das wollen wir erleben. Und ich segne euch mit Weisheit, mit Freude, mit Mut, mit Entspannung und mit göttlichen Begegnungen, wo ihr genau das erlebt. Mit Menschen zusammen, diesem Jesus hinterher joggen. In Jesu Namen. Amen.